Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Hey, guten Morgen. Danke für die Wertschätzung. Es ist so eine große Verantwortung, im geistlichen Dienst zu stehen und auch Gemeindemenschen leiten zu dürfen, aber es ist auch ein riesengroßes Vorrecht. Danke für die Wertschätzung und für die Liebe und für die tollen Worte und vor allen Dingen auch für das tolle Geschenk, was wir in den nächsten Jahren auch genießen werden. Ich darf heute weitermachen, beziehungsweise unsere Predigtserie mit dem vierten und letzten Teil zu Ende bringen. Wir haben unsere Predigtserie im August überschrieben mit dem Titel Einfach beten. Und wir wollten nicht so tun, als ob das Beten immer einfach wäre, aber wir wollten uns gemeinsam daran erinnern, einfach zu beten. Und heute in diesem letzten und vierten Teil darf ich über das Heilungsgebet sprechen, wie wir denn für Menschen, die krank sind, beten dürfen. Und ich möchte uns dazu ermutigen, eine an der Bibel orientierte Sicht über Gesundheit, Krankheit und Heilung zu bekommen und uns auch ermutigen, wann immer wir für kranke Menschen beten, glaubensvoll zu beten. Das wollen wir auch am Ende der Predigt noch gemeinsam tun. Aber ich würde diese Predigt gerne eröffnen mit einem Interview und würde euch sehr gerne eine tolle junge Frau vom Campus Bremen vorstellen. Deswegen begrüßt doch mit mir ganz herzlich bei uns auf der Bühne die Kim Roka. Kim, herzlich willkommen. Nimm doch gerne Platz. Danke, dass du für diesen Austausch vor der Gemeinde bereit warst. Ist ja immer so eine Sache, vor den Leuten so zu sprechen. Ist auch mit sehr viel Aufregung verbunden. Aber du bist locker und cool drauf und bringst mal sehr viel Sicherheit mit, auch für denjenigen, der dich interviewen darf. Und hast eine sehr inspirierende und ermutigende Story. Ich will dich kurz vorstellen. Kim, du gehörst seit einigen Jahren hier zum Campus Bremen, bist jetzt 32 Jahre alt. Du bist verheiratet mit André, der gerade auf Geschäftsreise in Argentinien ist. Also André, wenn du uns siehst aus der Ferne, ganz liebe Grüße. Wir denken auch an dich. Du bist Mama. Du hast eine bezaubernde Tochter. Ihr gemeinsam habt eine bezaubernde Tochter. Ella ist jetzt 3 Jahre alt. Und es war ein Wunder für euch, als ihr Ella vor 2 Jahren an eurem 7. Hochzeitstag adoptieren durftet. Was für ein Geschenk Gottes. Und ihr habt auch in diesem Jahr eine zweite Pflegetochter nach Hause bekommen dürfen. Die musstet ihr nach 4 Monaten zurückgeben an die Mutter. Und so gäbe es allein schon über eure Adoptionsreise, über euer Elternsein ganz, ganz viel zu erzählen. Aber ich möchte gerne mit dir ins Gespräch kommen über die dahinterliegende Story. Denn als du 18 Jahre alt warst, da wurde dein Leben erschüttert. Sag uns doch, warum.
Ja, Nervosität hat nicht abgelassen, auch nicht nach dem ersten Gottesdienst. Aber ja, kurz, vielen Dank, Ben, für die Möglichkeit und auch diese Plattform. Ich will euch ein bisschen mit reinnehmen. Genau, mit 18 wurde ich mit einer Krebsdiagnose überrascht, die mich wirklich auch so aus dem Leben gerissen hat. Und ja, ich sehe jetzt gerade richtig viele junge Gesichter in diesem Gottesdienst. Deswegen mit 18 können vielleicht einige von euch nachvollziehen, wie man nicht damit rechnet, dass man sowas bekommt und einem widerfährt. Und bei mir war das so, dass ich bei der ersten Diagnose sehr gehofft habe, einfach, ja, cool, ich bin jung, ich pack das und ich bin auch on fire für Jesus, also was kann schon passieren? Also habe ich gebetet und habe das versucht zu überwinden. Und leider kam aber ein Jahr später erneut die Diagnose, dass es mich nochmal erwischt hat. Und das war, glaube ich, der Start und auch der Kampf gegen diese Erkrankung, ja.
Du sprichst schon von dem Kampf gegen diese Erkrankung. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kämpft man da? Wie hast du gekämpft? Denn du hast ja auf der einen Seite hast du ärztlichen Rat, du hast medizinische Möglichkeiten und für die können wir sehr dankbar sein. Und auf der anderen Seite gibt es ja den geistlichen Weg, sich so einer Diagnose auch entgegenzustellen und zu sagen, ich akzeptiere das nicht. Ich gehe zu Gott, ich habe einen guten, ich habe einen kraftvollen Gott und ich werde beten, dass er mich gesund macht. Wie hast du angefangen, gegen diese Krebsdiagnose zu kämpfen? Wie sah dieser Kampf aus?
Ja, dieser Kampf sah so aus, dass ich nicht gebetet habe, um ehrlich mit euch zu sein. Ich glaube, Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, aber wenn man es einem das zweite Mal erwischt und auch in dieser Härte, weil es hieß, dass es überall gestreut hat und eigentlich kaum noch Hoffnung da war, habe ich natürlich auch irgendwie gedacht, ja gut, dann wofür denn noch beten? Aber ich wusste ganz in meinem Inneren einfach, dass ich das nicht schaffen werde ohne Gebet. Also hat also nicht nur meine ganze Familie, sondern auch die Gemeinde, ich darf gar nicht ins Publikum gucken.
Das du darfst ruhig emotional werden, das ist in Ordnung.
Da ist meine Zwillingsschwester und die war natürlich richtig nah dabei. Ne? Und ich habe für mich immer so eine Hintertür offen gehalten, so dieses, ich kann nicht nach außen beten, aber ich kann nach innen und nach hinten rum in der Hoffnung zu Gott beten, hey, bewahre mein Herz, weil ich weiß, dass ich dich brauchen werde. Mhm. Und so sah der Kampf aus, genau.
Oh ja, wir fühlen auch ein Stück weit mit dir, auch wenn wir vielleicht das nicht ganz nachvollziehen können, was das bedeutet. Jetzt kennen wir dich als optimistische und zuversichtliche Person. Bist du während dieses Kampfes auch an Punkte gekommen, wo du deine Hoffnung komplett begraben wolltest, wo du so innerlich resigniert hast und gesagt hast, ich kann jetzt nicht mehr beten. Gott, irgendwie komme ich mit Glaube, mit Gebet zu dir, du scheinst nicht einzugreifen, es scheint nicht funktionieren. Hast du an irgendeinem Punkt gedacht, ich gebe meinen Glauben auf?
Nein, also ich habe meinen Glauben nicht aufgegeben, aber ich habe für Bewahrung gebetet und vor allen Dingen für Frieden, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man eine Chemo durchläuft, dann hängt man 7 Stunden, in meinem Fall, an einem Tropf, wo einfach dieses Medikament reintropft, und du wirklich da zuschauen kannst, während du aber weißt, es soll dir helfen, aber es zerstört dich auch körperlich. Und natürlich habe ich auch über die Chemo hinweg vieles körperlich erlitten, das tatsächlich fast wie nur so eine Hülle von mir eigentlich noch da liegt. Und du guckst aus dem Fenster und ich weiß, es war Sommer und das Leben rauscht an dir vorbei, während du im Krankenbett liegst, unter Isolation und ja, musste es klarkommen. Und für mich war das so wichtig in dem Moment, aber zu sagen, ich möchte meinen Geist wach halten und meinen Frieden, den ich so sehr gebraucht habe in dem Moment, weil, ja genau, und dieses Aufgeben, ich weiß noch, dass einmal meine Schwester da war und sie hat mich dann gefragt, Kimi, wirst du jemals wieder die alte Kimi sein? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Also ich wusste es echt nicht und deswegen war dieses darum zu kämpfen, dass mein Geist wach bleibt, dass ich mental fit bleibe und vor allen Dingen auch, dass mein Herz bewahrt bleibt. Das war so dieses vielleicht so ein bisschen für euch visualisiert aufgeben, aber nicht ganz aufzugeben.
Wie hat dieser Prozess dein Gebetsleben verändert? Mit 18, du sagtest es, ist man irgendwie noch sehr euphorisch und geht drauf los und greift das im Gebet an. Aber wenn sich das Ganze dann hinzieht, dann ist es ein Kampf, es ist eine Herausforderung. Du hast sehr viel für dich selbst gebetet. Du hast Unterstützung von der Gemeinde, von Freunden, von Familie erfahren. André hat dich mit deiner Krebsdiagnose kennengelernt und sich voll und bewusst auf diese Beziehung auch und diese Zukunft mit dir eingelassen. Du selbst hast nicht nur für dich gebetet, du betest auch viel für andere Menschen, weiß ich. Es gibt auch Frauen vielleicht mit ähnlichen Herausforderungen, die sich an dich wenden, die du begleitest, denen du zusprichst. Was ist dir so wichtig geworden, auch aus deiner Erfahrung heraus, im Heilungsgebet? Wie hat diese Erfahrung, diese Erkrankung dein Beten für Heilung verändert?
In erster Linie mein Bewusstsein dafür, dass Gottes Wille geschehen wird, dass ich nicht dafür zuständig bin und auch nicht die Lösung bin. Und dann finde ich das aber trotzdem auch im zweiten Schritt schwierig, wenn ich dazu auch gefragt werde, ob ich beten möchte oder für jemanden beten darf, dann empfinde ich das oft als sehr, sehr, sehr große Ehre und auch eine respektvolle Aufgabe, weil ich glaube, wenn ihr die Möglichkeit habt, für Menschen zu beten, die wirklich vielleicht an der Schwelle des Todes oder es gibt ja auch andere Krankheiten, es muss nicht immer Krebs sein, es kann auch seelische Krankheiten sein, dann ist das eine extreme Kraft, die dahinter steckt, wenn man für diese Person beten darf, weil du darfst Eintritt nehmen und Anteil nehmen an diesem Leben, wo Gott Geschichte gerade schreibt und ja, deswegen bete ich immer, dass sein Wille geschieht und vor allen Dingen auch, dass Gott das Leben dieser Person hält und auch Frieden schenkt. Mhm. Das ist so mein Gebet.
Ja. Viele von den Leuten, die dir jetzt zuhören, sind vielleicht akut krank, jetzt gerade in ihrer Lebenssituation oder haben mit chronischen Krankheiten zu kämpfen. Diejenigen, die sich heute gut fühlen, die gesund sind, kennen auf jeden Fall Menschen in ihrem Umfeld, die krank sind. Also das Thema betrifft uns irgendwie alle. Und meine Beobachtung ist, dass wenn Menschen krank sind, dass das Umfeld manchmal überfordert ist. Man findet nicht die richtigen Worte, man weiß nicht, wie man diesen Menschen begegnen soll. Was wäre dein Rat an diejenigen, die halt kranke Menschen begleiten? Was können hilfreiche, ermutigende, tröstende Worte sein? Oder wie soll man sich verhalten denen gegenüber, die scheinbar schon lange für Heilung beten, aber sie nicht erfahren?
Ja, auch sehr herausfordernd finde ich, aber nicht unmöglich, weil für Gott ist nichts unmöglich. Und ich habe immer gemerkt, so ging es mir ja auch, dass ich gemerkt habe, gerade Freunde in meinem engsten Umfeld, dass die so tiptoeing um mich herum, weil du weißt, sie ist todkrank und was willst du sagen, wie geht's dir? Also das ist halt nicht angebracht, ne, irgendwie. Und authentisch trotzdem zu bleiben und ich habe mich sehr viel an Liedern gehangen, die kraftvoll waren, die hoffnungsschenkend sind und aber auch an Bibelverse. Ich weiß noch, dass ich neben einer älteren Dame im Krankenzimmer liegen durfte, die 88 Jahre alt war und die ihre 100. Chemo durchgemacht hat. Und ich habe sie gefragt, wie machen Sie das? Also wie schaffen Sie das? Und sie meinte zu mir, ja, das ist Hoffnung. Ich bin 88 Jahre alt, aber ich habe noch Hoffnung. Und in unserem Zimmer hing ein Bibelvers an der Wand, daran habe ich mich auch sehr festgehalten. Und zwar steht er im Psalm 121, ich glaube 1-2. Und da geht es darum, ich hebe meine Augen zum Himmel und woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Erde. Also wisst ihr, ne? Also das ist so viel Kraft dahinter. Jemand, der das geschaffen hat, der kann das. Und das muss ich nicht können und ich will es auch gar nicht können. Und ja, also ich glaube, wenn du das darfst, für jemanden da zu sein im Gebet, dann wirklich Ermutigung und Frieden auszusprechen und da zu sein, also in allererster Linie da zu sein, nicht so viel mit persönlichem Rat kommen, weil das ist oftmals, bringt man sich selber nur in Bredouille und man fragt sich dann selber, so hat es jetzt der Person was gebracht oder habe ich jetzt noch was viel Schlimmeres gemacht? So. Also da zu sein, das ist, glaube ich, und wirklich für Frieden und Ruhe zu beten, ja.
Ja, das sind richtig wertvolle, gute Gedanken. Jetzt sitzt du heute hier und dir scheint es gut zu gehen. Du bist total zuversichtlich. Was hilft dir, wenn du so in deine Zukunft schaust, positiv zu bleiben und Gott weiterhin zu vertrauen?
Boah, ja, also nur mit Gott. Nur mit Gott und seiner Hoffnung. Und mich an diese Hoffnung zu krallen in jeder erdenklichen Situation. Also wie eingangs Ben ja kurz im Intro gesagt hat, dass wir, die Geschichte, die hört nicht auf, wisst ihr? Also ich sitze hier vielleicht und ihr sagt, ja Mensch, ach cool, die hat es ja geschafft, so, sie ist geheilt. Aber daraus entspringt ja so viel mehr, daraus entspringt ja meine Reise, dass ich ein Kind adoptiere oder auch Kinder adoptiere oder wir als Familie dürfen das machen. Und die Geschichte wird also weitergeschrieben und in dieser Laufbahn werden uns wieder Sachen kommen, die uns sicherlich aus den Wanken reißen. Aber ich weiß, wenn ich meinen Blick zu ihm hebe und weiß, darin liegt die Hoffnung und nur er kann mir die Hoffnung geben, weil ich kann sie von niemandem empfangen. Also ich kann sie nicht von meiner geliebten Zwillingsschwester bekommen, von meinen Eltern, die krasse Beter sind, von der Gemeinde, sondern diesen Frieden und diese Hoffnung, die kommt von Gott. Und das ist das, woran ich mich festhalte im Leben. Amen. Ja.
Deine Geschichte ist so inspirierend und ermutigend. Vielen Dank, Kim, dass du uns Anteil gegeben hast daran. Danke dir.
Danke.
Ja, ich würde gerne in dieser Predigt drei Fragen stellen und hoffentlich dann auch mit uns beantworten. Vielen Dank dir, Luis. Die erste Frage, die ich mal hier in den Ring werfen möchte, lautet: Will Gott uns überhaupt heilen? Wenn wir ganz an den Anfang der Weltentstehung springen, dann sehen wir, Gott ist der Schöpfer eines richtig guten Lebens. In 1. Mose Kapitel 1, 31 heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Direkt auf der ersten Seite der Bibel wird uns verraten, dass von Gott das Gute ausgeht. Gott ist nicht nur der Schöpfer eines guten Lebens, er ist auch der Erhalter, der Bewahrer und der Förderer eines guten Lebens. Kein Wunder, dass all die Autoren der biblischen Schriften von diesem Wesen und von dieser Güte Gottes schwärmen. Der Apostel Johannes sagt, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, in 1. Johannes 1. Paulus sagt in Römer 12, der Wille Gottes ist das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 17, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne. Luther sagt, vom Vater des Lichts, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Und Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 10, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Die biblischen Autoren können gar nicht anders, als über das Wesen Gottes zu schwärmen. Und so sehen wir, von Gott geht immer Gutes aus. Er ist immer eine Quelle des Guten. Über ihn und seine guten Absichten können wir nur staunen. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass solche Dinge wie Krankheit, aber auch Ungerechtigkeit, Krieg, Korruption und all diese Dinge nicht von Gott kommen. Erst durch die Abkehr des Menschen vom Willen Gottes ist diese Welt unter einen Fluch geraten. Und die Bibel zeigt uns auf, dass solche Dinge wie Krankheit Folge von Sünde sind. So sagt Paulus in Römer Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung wie so in Geburtswehen liegt und mit uns gemeinsam seufzt und auf den Tag der Erlösung wartet. Und so ist die Geschichte der Bibel die Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen. Eine Geschichte, die uns aufzeigt, wie Gott dem Menschen und der Welt ganzheitlich Heil, Erlösung, Heilung bringen möchte. Die Geschichte der Bibel ist die Geschichte eines Gottes, der sich dieser gefallenen Welt entgegenstellt und an deren Neuschöpfung arbeitet. Und so verwundert es nicht, dass sich Gott auch kranken Menschen in ganz besonderem Maße zuwendet und dass er sich schon im Alten Testament offenbart als ein Gott, der heilen möchte. In 2. Mose 15, Vers 26 spricht Gott durch Mose zum Volk Israel, ich bin der Herr, der dich heilt. Dahinter steckt der Name Jahwe Rapha. Als Erika, meine Frau, im Jahr 2010 schwanger gewesen ist mit unserem ersten Sohn, da haben wir Heilung erlebt, denn Erika hat an einer Krankheit gelitten, dass die Ärzte sagten, eigentlich können sie gar keine Kinder kriegen. Und wir waren Gott so dankbar in der damaligen Zeit, dass wir gesagt haben, wir werden unseren ersten Sohn Raphael nennen. Geht hier zurück auf den Namen Jahwe Rapha. Martin Luther übersetzt, ich bin der Herr, dein Arzt. Wir könnten hier noch ganz, ganz viel über die Heilungstätigkeit von Jesus sprechen, aber vom Zeugnis der Bibel her wird deutlich, Gott möchte heilen. Wenn wir die Frage stellen, will Gott uns überhaupt heilen, dann gibt es nur eine Antwort und die ist glasklar. Ja, ja, Gott will, weil er allgütig ist und Gott kann, weil er allmächtig ist, uns heilen. Doch das führt uns unweigerlich zur zweiten Frage. Warum wird dann nicht jeder geheilt? Meine eindeutige Antwort darauf lautet, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es und das genügt mir. Und weil diese Antwort so furchtbar kurz ist und ich das in so einer Predigt über Heilung nicht bringen kann, möchte ich mal ein bisschen weiter ausholen. Und ich möchte zunächst einmal sagen, man ist selten oder fast nie vollkommen gesund oder vollkommen krank. Gesundheit ist ein dynamischer Zustand, ein wechselhafter Zustand des Wohlbefindens. Gesundheit ist, so möchte ich mal definieren, die Fähigkeit, auf die Anforderungen des Lebens gut reagieren zu können. Und so ist der Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit, dass es einem Menschen, der gesund ist, gut gelingt, auf die Anforderungen des Lebens zu reagieren, während ein kranker Mensch bei der Bewältigung seiner Lebensanforderungen herausgefordert ist, hilfsbedürftig ist, vielleicht sogar in seiner Existenz bedroht ist. Aber jeder gesunde Mensch wird auch Anteile der Krankheit in seinem Leben finden und jeder kranke Mensch wird auch Anteile der Gesundheit in seinem Leben finden. Und natürlich gibt es auch Extremfälle, die ich jetzt hier vielleicht nicht berücksichtige. Aber was ich uns sagen will, Gesundheit entwickelt sich auch dort, wo wir bereit sind, die kranken Anteile in unserem Leben wahrzunehmen und uns trotz Krankheit, trotz Behinderung, trotz Einschränkung zu sagen, ich werde das Beste aus meinen Möglichkeiten machen. Denn Grenzen, Krisen und die Erfahrung des Scheiterns und damit auch die Erfahrung des von Gott abhängig Seins sind wichtig für unsere Gesundheit. Jede Mama weiß, mit wie vielen Mühen Kinderkrankheiten verbunden sein können, aber dass aus diesen Krankheiten heraus oft regelrechte Wachstumsschübe sich entwickeln. Und auch in der Entwicklungspsychologie sagt man, dass das Scheitern notwendig ist, um im Leben voranzukommen. Ohne Krise kein Wachstum. Habt ihr schon mal gehört, wie eine Perle entsteht? Wenn eine fremde Substanz, zum Beispiel ein Sandkorn oder ein Stachel, sich in eine Muschel oder Auster einnistet, dann strömen alle Ressourcen in dieser winzigen, empfindlichen Muschel an diese Stelle und es werden heilende Flüssigkeiten freigesetzt, die sonst inaktiv geblieben werden. Und schließlich fängt eine Wundheilung an und an dieser Stelle entsteht eine Perle. Könnte man sagen, eine Perle ist das Produkt von Schmerz und Krankheit. Und vielleicht ist ja der moderne Gesundheitswahn ein Stück weit krank, den wir erleben. Vielleicht verringert ja unser Streben nach perfekter Gesundheit, nach Langlebigkeit, nach Unsterblichkeit, nach einem schönen und ästhetischen Körper unsere Fähigkeit, das Leben innerhalb dieser gefallenen Schöpfung erfolgreich zu meistern. Klar, schauen wir auf unseren Erlöser Jesus, dann sehen wir einen Messias, der Menschen geheilt hat. Uns wird sein Dienst einmal in Matthäus 4, Vers 23 folgendermaßen beschrieben. Er zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Die Sendung Jesu als Messias, als Erlöser, als endzeitlicher Herrscher hat sich in der Realität manifestiert in seinem Dienst als Lehrer, als Prediger und auch als Heiler. Der Heilungsdienst Jesu war nicht einfach nur ein Randphänomen, sondern war zentral für seinen Dienst. Doch wenn wir ganz ehrlich sind, ihr Lieben, auch all die Menschen, die Jesus geheilt hat, sind irgendwann alt und gebrechlich geworden und mussten irgendwann sterben. Sogar der aus den Toten auferweckte Lazarus. Und in dieser Perspektive waren alle Heilungen von Jesus auch nur vorübergehend. Und ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ich möchte uns dazu ermutigen, wegzukommen von so einem ungesunden Gesundheitswahn und hinzukommen zu einem ausgewogenen Blick auf Gesundheit und Krankheit, zu einem von der Bibel her oder auf der Bibel gegründeten Blick auf Gesundheit und Krankheit, dass wir einen Blick entwickeln auf diese Dinge, der uns in einen stabilen Glauben hineinführt, der auch dann Bestand hat, wenn wir beten und nicht geheilt werden. Als Pastor, als einer, der an die Kraft und die Möglichkeiten Gottes glaubt, würde ich immer beten mit allen Menschen. Bis zum letzten Atemzug würde ich mit den Menschen für Heilung beten, weil ich daran glaube, dass Gott kein Ding unmöglich ist und dass Jesus immer ein Wunder tun kann. Und trotzdem ist meine Erfahrung, nicht jeder, für den ich bete, wird geheilt. Und so halte ich fest an diesem Motto, ich bete für viele, damit vielleicht einige wenige durch mein Gebet geheilt werden. Ist besser, als wenn ich für niemanden bete, weil dann wird auch niemand durch mein Gebet geheilt. Mir gefällt so gut, dass das Neue Testament uns davon berichtet, dass durch die vollmächtigen Dienste und Gebete der Apostel wundersame Heilungen geschehen sind. Zum Beispiel durch den Dienst vom Apostel Paulus. Aber gleichzeitig gefällt mir, dass das Neue Testament uns auch davon berichtet, dass so jemand wie Paulus auch einen sehr ausgewogenen Umgang mit Krankheit, mit Gesundheit hatte. Am Ende des 2. Timotheusbriefes, als er so seine Grüße los wird, schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 20, Erastus ist in Korinth geblieben und Trophimus habe ich krank in Milet zurückgelassen. Darin sehe ich die Möglichkeit, dass der vollmächtige Apostel Paulus mal für einen Kranken gebetet hat, der nicht gesund geworden ist. Und in 1. Timotheus 5, Vers 23 schreibt Paulus an seinen geistlichen Ziehsohn, trinke nicht nur Wasser, du solltest wegen deines Magens auch ein wenig Wein trinken, weil du so oft krank bist. Da ist jemand, der eng mit Paulus zusammengearbeitet hat und von ihm beeinflusst gewesen ist, sehr oft krank gewesen. Und wisst ihr, ich erkenne hier einen Auftrag auch an uns als Gemeinde, Menschen in ihrer Krankheit zu begleiten, sie zu lieben und sie darin zu ermutigen, trotz ihrer Krankheit zuversichtlich zu bleiben und einen Lebensstil zu entwickeln, der ihnen gut tut. Denn auch wenn die Krankheit nicht von Gott kommt, kann Gott doch in der Krankheit einen Menschen führen und dafür sorgen, dass etwas Sinnvolles und Gutes entsteht. Wir sagen, in jeder Krise liegt eine Chance. Und so möchte ich sagen, auch in jeder Krankheit liegt eine Chance. Zum Beispiel die Chance, dass ich näher an das Herz Gottes heranrücke. Die Chance, dass ich verstehe, Gott, ich bin von dir vollkommen abhängig. Ich habe meine Gesundheit nicht im Griff. Ich muss mich auf dich verlassen. Die Chance, dass sich mein Glaube bewährt, dass sich mein Gebetsleben erweitert. In der Krankheit besteht die Chance, dass ganze Familien wieder enger zusammenrücken, zusammenhalten und plötzlich miteinander Gott suchen. In der Krankheit besteht die Chance, dass meine Erfahrung, mein Leid zum Segen wird für andere, wie wir es vorhin bei Kim erlebt haben. In der Krankheit liegt die Chance, dass ich viel besser Anteil nehmen kann am Leid der anderen, viel besser trösten kann. In der Krankheit liegt die Chance, dass ich mich neu mit dem Sinn des Lebens und vor allen Dingen auch mit dem Leben nach dem Tod beschäftige. Und in jeder Krankheit liegt die Chance eines Wunders Gottes. Einmal wurde Jesus von seinen Jüngern gefragt, als sie einen blindgeborenen Mann gesehen haben. Also, wer ist hier schuld? War es wegen seiner Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Und die Antwort von Jesus ist bemerkenswert in Johannes 9, Vers 3. Es lag nicht an seinen oder an den Sünden seiner Eltern. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Jede Krankheit ist die Chance, dass Gottes Kraft und Herrlichkeit sichtbar wird. Und so sehen wir, ja, Gott heilt auch heute noch. Und seine Heilungen sind immer ein Zeichen dafür, dass sein Reich bereits im Hier und Jetzt angebrochen ist. Als Jesus seine Jünger entsendet, in Lukas 10 ab Vers 8 lesen wir davon, sagt er, wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Dort, wo sich im Hier und Jetzt Heilungen manifestieren, ist das ein Zeichen dafür, dass in Jesus das Reich Gottes bereits angebrochen ist. Es wird sich vervollständigen und perfekt realisieren in der Ewigkeit, aber schon jetzt durch den Heiligen Geist, der uns als Angeld des zukünftigen Reiches gegeben ist, bricht das Übernatürliche in das Natürliche hinein und das Reich Gottes bricht sich Bahn und bricht durch immer wieder. Das erleben wir immer wieder. Und so sind wir diejenigen, die nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu unterwegs sind. Und Jesus hat doch am Kreuz von Golgatha Sünde, Tod und Teufel ein für alle Mal besiegt. Und wenn die Sünde doch Ursache, eigentliche Ursache der Krankheit ist und Jesus diese eigentliche Ursache auskuriert und gelöst hat für uns, besteht dann nicht die Möglichkeit darin, dass auch die Folgen dieser eigentlichen Ursache mehr und mehr verschwinden und dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Daran will ich festhalten. Komm her mit deinem Reich, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das, was wir gemeinsam beten. Auch wenn wir wissen, dass viele Dinge sich noch nicht auf dieser Erde manifestieren werden. Vielleicht sitzt du hier und denkst, Pastor, ist das dein Ernst? Du machst einen ersten Punkt und sagst, Gott will heilen. Und jetzt im zweiten Punkt sagst du, es gibt etwas, wo Gott nicht zu seinem Willen kommt. Weil nicht jeder geheilt wird. Ja, ich bin so kühn heute. Es gibt ganz viele Dinge, die Gott will, die sich aber im Hier und Jetzt noch nicht erfüllen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das passiert nicht. Gott will, dass alle Menschen seinem Sohn Jesus nachfolgen. Das passiert nicht. Gott will, dass auf jedem Winkel dieser Erde Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Das passiert nicht. Aber Gott arbeitet daran, dass es eines Tages vollkommen passiert. Und so halten wir fest an solchen Versen, wie aus Offenbarung 21, ab Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Gott arbeitet an dieser Neuschöpfung. Und auch wenn wir gewisse Dinge hier noch nicht erleben, wir werden sie eines Tages erleben. Und bevor wir gleich zusammen beten, bevor wir gleich zusammen singen, lasst mich noch zu der dritten Frage kommen. Wie bete ich nun für Heilung? Wie bete ich nun für Heilung? Jesus hat seinen Jüngern ganz klar einen Heilungsauftrag mitgegeben. Das sind so kühne Sätze wie die, die wir am Ende des Markus-Evangeliums lesen, Markus 16 ab Vers 17, die mich sehr, sehr ermutigen, wo Jesus sagt, die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen, das heißt in meiner Autorität und in meinem Willen, werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen reden, gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Daran halte ich fest, dass das auch Auftrag für uns ist. Und bevor ich uns gleich zwei sehr konkrete Gebetsanliegen mitgebe und uns dazu ermutigen möchte, für Heilung zu beten, vielleicht noch drei Dinge, wie wir beten können. Erstens, es beginnt immer mit Glauben. Es beginnt immer mit Glauben. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass diejenigen, die zu Gott kommen, mit Glauben kommen müssen. Dass sie glauben müssen, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Komm mit Glauben zu Gott. Und Glaube ist keine magische Formel. Glaube ist kein Prinzip. Gott ist auch kein Genie in der Wunderlampe. Und du schleppst diese Wunderlampe mit dir rum. Und immer wenn du ein Bedürfnis hast, dann zückst du diese Wunderlampe hervor, reibst ein bisschen daran und schon meldet sich Gott und sagt, ich stehe dir zu Diensten. Was kann ich für dich tun? Nein, Glaube ist Beziehung. Glaube ist eine Vertrauensvokabel. Wer glaubt, der kommt aus seiner Situation heraus, macht einen Schritt auf Gott zu und sagt, Gott, ich alleine, ich kann nicht. Aus meinen Möglichkeiten wird es nicht funktionieren, aber ich wende mich an dich. So bete zuversichtlich. Du hast die Zuversicht, dass du zu einem Gott gehst, der gut ist, der mächtig ist, der kraftvoll ist. Deswegen bete immer mit der Erwartung, dass Gott auch handeln wird. Ein zweites: Gott will gebeten werden. Gott will immer von dir hören, was dich bewegt, auch wenn er weiß, was dich bewegt. Er will es hören. Warum? Weil er mit dir in Gemeinschaft stehen und in Austausch kommen möchte. Er will mit dir im Gespräch sein. Er will immer wieder hören, was liegt dir auf dem Herzen. Benenn es mal konkret. Deswegen bete nicht einfach nur allgemein, sondern sag mal ganz konkret, was du dir wünschst. Meine drei Kids können mir ganz konkret sagen, was sie sich wünschen. Unser Sohn Matteo hat jetzt seit Juli, wo er 12 Jahre alt geworden ist, auch ein eigenes Handy. Alle Eltern, die Teenager zu Hause haben, wissen, was für eine Herausforderung das ist, Kids mit Social Media und so weiter groß zu kriegen. Und er hat eine Stunde Bildschirmzeit am Tag, was ich schon sehr viel finde, sehr großzügig. Aber die ist regelmäßig zur Mittagszeit schon aufgebraucht. Und dann kommen immer wieder diese Anfragen. Papa, Bildschirmzeit verlängern. Diese und diese App bitte freigeben. Und der kann mir ganz konkret sagen, was er will. Und ganz oft lasse ich mein Herz erwärmen und erweichen. Ich bilde mir schon ein, dass ich als Papa besser weiß als er, was ihm langfristig gut tut. Deswegen sage ich auch manchmal nein. Aber ganz oft sage ich dann doch ja. Gott weiß, was wir brauchen und trotzdem will er gebeten werden. Werd nicht müde, dein Anliegen zu Gott zu bringen. Vielleicht sitzt du ja hier und sagst, ey, ich habe so viele Jahre gegen meine Krankheit gebetet und für Heilung gebetet, ist nichts passiert. Und ich glaube ja, man kann auch mit seinem Anliegen an einen Punkt kommen, wo man dann sagt, okay Herr, der Kampf ist dein, ich kann nicht mehr kämpfen, mir fehlt die Kraft. Ich überlasse es deiner souveränen Entscheidung, was mit mir in Zukunft passiert. Ich glaube, dass das okay ist, manchmal auch ein Gebetsanliegen niederzulegen. Und trotzdem fordert uns die Bibel dazu auf, beständig und beharrlich, ausdauernd zu beten. Und ich will dir zusprechen, hör nicht auf zu beten. Du hast einen guten Gott und er will von dir gebeten werden. Und ein drittes, Vergebung setzt Heilung frei. Es gibt so viele Stellen vom Wort Gottes her, die uns dazu ermutigen, zu vergeben und loszulassen. Ihr wisst vielleicht, dass das ganze Feld der Psychosomatik auch heute in der Medizin noch gar nicht so tief erforscht ist. Von der Bibel her wissen wir, dass manche psychologischen, seelischen, mentalen Zusammenhänge sich negativ auf unseren Körper auswirken können. Und manchmal haben wir vielleicht Blockaden in uns, die uns richtig körperlich zu schaffen machen, aber die Ursache liegt in unserer Seele. Und ganz oft ist es Unvergebenheit, wo wir bitter sind, wo wir Menschen ihre Lasten hinterhertragen, aber wir sind ja diejenigen, die unter diesen Lasten leiden beim Hinterherschleppen. Und da mal Dinge loszulassen, das kann eine regelrechte Heilungswelle in Gang treten. Wenn du hier sitzt und du bist bitter geworden gegen Menschen, die sich an dir versündigt haben, dann lass doch mal los. Hey, es gäbe so viel zu sagen über das Heilungsgebet. Wir könnten auch über Handauflegung sprechen oder über die Charismen, über die Kraftgaben der Heilungen. Was richtig gut ist, in der nächsten Woche steht die SpiritCon an. 3 Tage, wo wir uns richtig reingeben werden und wo wir Gottes Thron bestürmen werden und diese Dimension in der Kraft seines Heiligen Geistes suchen werden. Und nächste Woche, Freitagabend, haben wir einen Sprecher bei uns, der ganz stark von Gott begabt ist mit der Gabe der Heilung. Und wir werden ganz intensiv für kranke Menschen beten, in der Zuversicht, in der Erwartung, dass unser Gott gut ist und dass er heilen möchte. Deswegen, vielleicht ist das dein Termin, nächste Woche Freitag auch zurückzukommen. Aber jetzt möchten wir auch beten und nicht weniger zuversichtlich. Darf ich uns einladen, gemeinsam aufzustehen? Und das Team wird uns begleiten und mit hineinnehmen in den Lobpreis. Und ich möchte euch mal 2 ganz konkrete Dinge ans Herz legen, für die wir beten können. Erstens, lasst uns beten für den 6-jährigen Abdu. Das haben wir am letzten Sonntag schon gemacht. Abdu ist der Sohn einer Mitarbeiterin vom Campus Achim. Sie heißt Oksana. Und seit 2 Jahren entwickelt er sich nicht nach vorne, sondern zurück. Da hat irgendwas Degeneratives in seinem Körper eingesetzt und die Ärzte sind überfordert. Er bekommt inzwischen Palliativpflege, weil die Ärzte ihn aufgegeben haben. Wir werden nicht aufgeben zu beten, solange dieser kleine Junge noch atmet. Wir wollen für Abdu beten heute. Und ein 2. Anliegen. Lasst uns beten für den Papa von Ella, für den Schwiegerpapa von Mehdi, der in dieser Woche operiert worden ist. Er hat eine Hirnblutung gehabt. Es gibt einen Blutgerinnsel in seinem Hirn. Lag im Koma. Ist Gott sei Dank wieder aus dem Koma erwacht. Aber er hat eine halbseitige Lähmung. Kann sich nicht richtig artikulieren, noch nicht richtig widersprechen. Wir wollen für ihn beten. Wir wollen für ihn beten. Möge Gott ihn anrühren. Möge Gott ihn ganz, ganz heil machen. Was hast du mitgebracht? Was ist deine Krankheit? Was ist vielleicht die Person, an die du gerade denkst, die dein Gebet jetzt braucht? Wollen wir zuversichtlich zum Thron der Gnade kommen? Lass uns doch diesen Saal mal füllen mit Gebet. Dort, wo du stehst an deinem Platz, erheb einfach deine Stimme. Trau dich, zu Gott zu gehen. Wir wollen mit unserem Team gemeinsam singen. Wir wollen uns an Gott und an seine Güte wenden. Und wir sagen dir, Jesus, wir kommen in diesem Moment zu dir und wenden uns an dich. Du hast so viele Menschen gesund gemacht während deines Dienstes hier auf dieser Erde, weil du uns liebst, weil du uns Frieden, weil du uns Shalom, weil du uns Heilung bringen möchtest. Wir wollen dich bitten, dass du das auch heute noch tust, Jesus. Wir bringen dir den kleinen Abdu und wollen dich bitten, rühr ihn an, Herr, und mach du ihn ganz gesund, Jesus. durch deine Auferstehung wissen wir, nicht Menschen sprechen das letzte Wort, nicht der Tod spricht das letzte Wort über unser Leben. Du sprichst das letzte Wort, Herr Jesus. Und so komm mit deiner Auferstehungs- und Heilungskraft und berühre diesen kleinen Jungen in Jesu Namen. Wir beten, dass du Oksana und die ganze Familie stark machst, einen starken Glauben zu haben, getröstet zu sein, in Zuversicht zu dir zu kommen. Genauso beten wir für den Papa von Ella, für den Schwiegerpapa von Medi. Wir wollen dich bitten, jetzt, wo er im Krankenhaus liegt, Herr, rühr du ihn an mit deiner Heilungskraft und mach du ihn ganz gesund. Er soll wieder richtig sprechen, richtig gehen können und zu ganzer Kraft kommen in Jesu Namen. Jetzt gerade in diesem Moment soll er spüren, dass für ihn gebetet wird, Jesus. Komm mit deiner Heilungskraft und setz diese frei in unserer Gemeinde, Jesus. Wir beten dich an und wir schauen auf dich.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.